Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, 18.11.2024 mit neuen Updates und Infos zur Vendée-Globe auf eurem Lieblingspodcast, was man so sagen kann, wo wir auf Platz 3 mittlerweile bei Apple und Spotify liegen. Und das liegt natürlich an den kompetenten Mitstreitern hier in diesem Podcast, und zwar Podcasten Kämmling und Miku. Ihr seid da, ne?
Wir sind da. Jo.
Tag zusammen. Tagchen. Habt ihr heute Morgen getrackt?
Ah, klar. Wirklich.
Ja. Und?
5 Uhr morgens oder so.
Ja. Lustig, dass wir vor 2 Tagen noch geschrieben haben, Boris gut dabei. Kann man jetzt nicht mehr so richtig sagen, ne? Im Moment.
Nee. Und tatsächlich habe ich auch gestern Abend erst natürlich nochmal angeguckt, nach dem Wochenende, wo es ja nun dramatisch hin und her ging. Und dann habe da auch nochmal ein längeres Update geschrieben und mir nochmal angeguckt, naja, was denn da eigentlich so passiert ist. Und es ist ja vielen so gegangen, ne? Wir hatten es ja schon fast, wir hatten es nicht befürchtet, der lag ja wirklich gut, aber man kann sich dann schwer erklären. Es kommen ja dann auch schon in den Foren die Fragen, was denn da passiert, ist der jetzt irgendwie, gab es da einen Schaden oder nicht? Es gibt ja immer andere Phasen, aber jetzt, ja, ist jetzt aktueller Stand. Wird auf Platz 28 geführt, wobei ich immer noch sagen muss, der Tracker, also das Ranking funktioniert nicht so.
Oder nee, die Plätze sind komisch, ne?
Genau, die Plätze sind deshalb immer noch komisch, weil die Boote, die eben früher nach Süden abgedreht sind, vorne geführt werden. Und immerhin, stimmt, und Jean Le Cam wird noch auf Platz 4 geführt. Weil er natürlich, hatten wir ja schon länger drüber geredet, weil er auf der afrikanischen Seite da seine Option sucht mit Conrad Coleman zusammen. Der ist halt viel früher nach Süden, hat er sich gekämpft. Und das, da der Wegpunkt eben Kapstadt ist, wird die Platzierung so ausgerechnet, wer ist da halt quasi näher dran. Aber der ist halt, der fällt immer weiter zurück, hat 8 Knoten Speed gerade auf der Uhr. Conrad Coleman ist auch mit 4 Knoten noch, der liegt immer noch in der Flaute. Inzwischen hat sich aber klar herausgestellt, dass die West-Option die bessere ist, denn das, man sieht es an Thomas Rouillon, der das die extremste Kurve über die Westseite gefahren ist, und der ist jetzt auf Platz 2 und auch wieder sehr nah dran an seinem Teamkamerad. Sam Gutschall liegt aber vorne. Der hat nicht die extreme Westroute genommen, sondern ein bisschen so durch die Mitte und wird heute wirklich gelobt von allen Seglern, wie er auch diese Route da genommen hat in der Mitte. Also er hat tatsächlich, also Justine Metros sagt über ihn, der hätte halt die Dreher in dem Moment, die er quasi hatte, hat er einfach mitgenommen, ist also gehalst, wenn es nach Süden ging, wenn es für ihn perfekt aussah. Ich meine, auf dem Tracker sieht man ja immer nur eine Windrichtung, das stimmt so natürlich nicht. Es sind ganz viele Wolken vorhanden und da muss man eben drehen. Und er hat es einfach perfekt hingekriegt. Natürlich gehört da auch ganz viel Glück dazu, aber der ist auch schnell unterwegs mit seinem Boot und der hat die Führung genommen. Und Boris halt nicht. Er hatte wirklich, er hat es ja bei einigen Videos gezeigt. Also ich kann mir das auch immer so schwer vorstellen. Das ist ja, ich bin ja immer von meiner kleinräumigen Segelei, man versucht es irgendwie darauf zu projizieren. Das ist aber schon, glaube ich, ähnlich, wenn du auf Binnenrevieren unterwegs bist und kriegst da eine Bö und da nicht. Und dann versucht man hektisch, randommäßig sich so die seinen Weg zu suchen zwischen Böenfeldern durch, hat manchmal eben Glück, manchmal fährt der eine vor, der andere nicht, völlig verschiedene Winkel. Und auf See, und das finde ich, erzählte und zeigte er auch sehr gut, wo er dann sagt, hat er in einem Video, habt ihr vielleicht auch gesehen, er fuhr dann auf so eine Wolke zu oder brach dann ab oder er redete so ein bisschen, oha, da vorne kommt wieder so ein Ding. Und ja, er hat hart gearbeitet. Das war ja schon die vorletzte Nacht, wo er echt dramatisch verloren hat und hat sechs Halse gefahren.
Ja, genau.
Genau, ist da wirklich hoch und runter, Segel gewechselt und hat wirklich alles versucht, um diesen Dingern aus dem Weg zu gehen. Weil wenn du da gefangen bist runter, dann saugt es den Wind weg. Wenn du aber zwischen diesen Wolken durchfährst, den deinen Weg findest, dann sind das genauso so Bereiche, wo der Wind eben verstärkt wird, und die versuchst du zu finden, und die können ja teilweise, ich weiß, zumindest in den Doldrums, wenn das dann richtige Squalls, diese Regenwolken sind, die kannst du auch teilweise auf dem Radar sehen. Das scheint hier jetzt alles ohne gute Sicht. Du kannst den, glaube ich, nicht einfach mal eben, oder offenbar nicht einfach aus dem Weg fahren, sonst hättest du das auch gemacht. Ich find's dann nur dramatisch, wie gesagt, die Kollegen, die neben ihm segelten, Benjamin Dutreau und auch die Schweizerin Metro. Habe ich gut betont, oder?
Ja, sehr
Justine
schön, genau,
Metro.
Sehr schön. Justine, genau.
Genau, die sind einfach weiter geradeaus gefahren, weiter gegen Westen und liegen ja jetzt auch immer noch dramatisch vor Boris. Das war wirklich unglücklich. Aber jetzt hat er im Grunde, also zumindest die letzte Nacht, hat er nicht mal so dramatisch verloren. Ist wieder rangefahren, zumindest auch auf den ersten, hat aber immer noch 250 Meilen Rückstand. Aber ist schon krass, dass er jetzt von Pipair überholt wurde und auch Isabel Joschke, die gerade vor ihm segelt, das hat er sich so nicht vorgestellt. Die sind natürlich eigentlich viel langsamer und schlechter einzuschätzen als er mit dem Material. Und ist schon, da muss er noch eine Menge arbeiten.
Könnte jetzt noch dicker kommen. Also wenn ich jetzt in den Tracker den Wind nehme, das ist ja, glaube ich, Windy. Hm. Jetzt weiß man noch nie, wie exakt es ist, aber da könnte es wirklich schon so sein, wenn man mal vorspult, was ich mal ganz gerne mache in dem Wetter, in dem Wind, dass die vorne relativ schnell durch diese Schwachwindzone durch sind und unten schon wieder Wind schnappen, so in, weiß nicht, 24 Stunden, während oben sich das ein bisschen ausweitet. Das heißt, Boris da noch länger drin hängt. Das könnte passieren, ne?
Ja, das ist ja dieser sogenannte Ziehharmonika-Effekt, der wird, sagen sie auch, gerade Gutschall, der hat das ja echt super gemacht. Wenn der dann in die Trade Winds kommt, da unten in die Passatwinde aus Nordosten, dann ballert der natürlich los. Andererseits ist jetzt gerade eher wieder so ein Kompressionseffekt. Also Gutschall hat eingeparkt, fährt nur noch mit 5,3 Knoten, und Rouillon, sein Teamkollege, fährt auch noch mit 6,4 Knoten, während Boris eben mit 11 Knoten unterwegs ist. Deshalb kommt er jetzt, also die haben vorne wieder eingeparkt, genau wie du sagst, in dieser Flaute, und jetzt kommen die von hinten ran. Es ist wie immer, die fahren natürlich ran, und wenn der Wind sich bis dahin eben ein bisschen stabilisiert, kommen sie vielleicht sogar auf die Höhe, dann ist es wieder Neustart. Wenn die vorne aber so ein bisschen sich da durchkämpfen und dann früher aus dem Mist eben wieder rauskommen, dann sind sie natürlich beschleunigen dann Richtung bis zu den Doldrums halt durch. Das wird dann riesige Vorsprünge geben, bis sie dann aber die nächste Kompression eben bei den Doldrums erwartet wird. Das ist halt das Spiel, und mal sehen. Also ist halt definitiv nicht zu Ende. Ich fand sehr interessant, Boris hatte gestern, ich fand es in einem Video fast trotzig gesagt, aber er traut sich durchaus zu, im Southern Ocean, also soweit denkt er schon, da mehrere hundert Meilen gut machen zu können auf die guten Leute. Das zeigt schon, also dieser Rückstand, der jetzt da eben zustande gekommen ist, er rechnet, glaube ich, nicht damit, dass vorher da große dramatische Aufholjagden passieren können. Aber ja, das ist schon ein bisschen traurig und schade, und man zittert da auch irgendwie mit. Also der hat keine schlechten Entscheidungen getroffen, wo man sagt, ey, der ist ja komplett jetzt Osten, Westen falsche Option getroffen, sondern hat in dem kleinräumigen Bereich einfach teilweise Pech gehabt. Wenn die Boote direkt neben ihm losfahren und er nicht, dann, und das mehrfach, trotz großer Aktionen, dann hast du da manchmal echt, das war mehrfach Griff ins Klo, und jetzt muss er einfach gucken, dass es auch dann mal in die andere Richtung wieder geht.
Kann ich noch mal ganz kurz was zur östlichen Variante sagen? Die dürfen wir ja nun nicht ganz vergessen, ne? Denn gerade wenn man da jetzt so ein bisschen auf Jean Le Cam schaut und auf Coleman, die ja wirklich immer noch weit drüben im Osten unterwegs sind, also fast nahe vor der afrikanischen Küste, und wenn man dann tatsächlich jetzt mal so 12 Stunden vorgeht, dann ist zumindest schon mal Jean Le Cam wird in einen sehr schönen Fluss hineinsegeln. Also der kann richtig in einem 13 bis 15 Knoten starken Wind richtig Downwind segeln, und dafür ist ja sein Boot konzipiert. Also ich würde den noch nicht abschreiben. Ne? Der ist meines Erachtens nach auf einem ganz guten Weg irgendwo, nach wie vor. Ne?
Stimmt, wobei der wird immer weniger genannt. Ich meine, der wird immer noch auf 4 auch geführt, und du hast so völlig recht, da unten, da ist ja diese Strömung, wo die sich hingekämpft haben. Aber ich so, Coleman habe ich ja jetzt inzwischen auch so verstanden, dass er schon ein bisschen gefrustet ist. Er sagte, ja, war klar, dass das wehtut, wenn er sich da durchkämpft. Aber so, du hast auch natürlich für die nächsten 4-5 Tage vielleicht recht, wo sie natürlich dann echt auch Druck da haben. Aber so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, jetzt geht's ja auch schon um die Positionierung. Wie kommt man am besten durch die Flautenzone bei den Doldrums? Und so, da habe ich jetzt einige Wetterrouter gelesen, die sagen schon, da müsste man echt weiter westlich sein, deutlich weiter westlich als jetzt Le Cam. Das wird sich zeigen, der findet ja manchmal immer einen Weg. Ich finde es ein bisschen, fand ich schon erstaunlich, dass er da hinfährt, so nach dem Motto, so ein alter Sturkopf, ich weiß es jetzt irgendwie besser und irgendwas anderes muss ich schon machen. Vielleicht habe ich auch Glück, wie es ja beim letzten Mal geklappt hat, bei der vergangenen Vendée Globe, wo er da unten
unbedingt.
Beim St. Helena hoch, da einfach einen anderen Kurs und auch annehmen konnte halt, ne? Und, aber mal gucken. Mhm. Ich finde, das hilft natürlich diesem Rennen total, dass er da irgendwie sein Ding macht. Man guckt drauf und denkt, naja, okay, was macht er da für Mist? Oder ist er, will jetzt, er muss natürlich auch auf diese Karte setzen, weil er hat dieses Boot gebaut und sagt, ja, ich brauche alle keine Foils, die Nicht-Foiler sind auch so schnell genug, was eigentlich total Quatsch ist, weil wir wissen natürlich, dass die Foiler schneller sind. Aber jetzt versucht er das natürlich auch in die Tat umzusetzen. Und na klar, wenn ein Nicht-Foiler, wie du richtig sagst, die fahren ja tiefere Kurse mit größerem Spinnaker, die fahren andere Routings als die Foiler. Und das kann manchmal dann eben auch zu Kursen führen, die einen besser im Wind halten. Und, ja, also spannend ist das auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich straft er mich Lügen oder der bleibt da uns, sag ich mal, erhalten und macht da noch viel Spaß und Unruhe in diesem ganzen Feld. Ja.
Oder aber er macht, was ich mir auch schon überlegt habe, ist, dass er eventuell unterhalb, also südlich der Kapverden, eben dann erst den Schlenker rüber in den Westen macht. Mit dem.
Ja,
mit
das,
dem
das kann er, genau, der muss, das ist ja aber sein Problem. Er muss eben noch halsen. Und da der Wind aber jetzt,
er muss noch weg.
Und da der Nordost Passat aber weht und der halt weit rechts von rechts kommt, kriegt er halt einen total beschissenen Dreher. Also wenn der dann halst, dann halst er mit dem Rechtsdreher. Du willst eigentlich einen Linksdreher haben, wenn du auf dem Vorwindkurs, sag ich mal, auf der linken Seite von oben gesehen bist. Und das ist sein großes Problem, wenn die anderen quasi mit Wind von Backward da erstmal runterballern und genau Richtung Südkurs fahren, dann fährt er einen ganz schlechten Winkel. Also das ist sein Problem, dass er auf der Kurs hatte. Vielleicht guten Wind hat, aber wenn alle nachher in dem Passat sind, der muss irgendwie nach Westen rüberkommen, um sich auf den Südkurs zu machen. Und ja, mal sehen. Aber vielleicht packt er noch
ein
Ärmel, was sagt man, Ass aus dem Ärmel.
Wollen wir mal zum Schadensbericht der Schadensabteilungsabwicklung kommen?
Ja, kurz, knapp, klar. Herr Wörisch ist immer noch auf den Kanaren.
Habe ich eben auf der
Optimisten umsegelt. Wird von Optimisten umsegelt. Irgendwie eine Segelschule ist da unterwegs, ne? Du hast das auf der Webcam gesehen,
nicht wahr? Ja, die Port-Webcam von Las Palmas ist sehr schön. Also er hat viel Besuch gehabt. Also Touristen waren da. Ich habe auch Fotos gesehen von so einem in einem Dragonfly-Forum hat jemand gepostet, wie er sie neben seinem Segel stand. Ich habe morgen geguckt nach dem Aufstehen, er ist immer noch da und Segel ist noch, also der arbeitet immer noch. Und gestern fuhr so eine Opti-Segelschule um ihn rum.
Sehr und der witzig. Fliegt seinen Großsegeln, also, oder was macht?
Ja, er bastelt an seinem Großsegel rum, ne? Er versucht es irgendwie zu reparieren. Er hatte Riss, hat, glaube ich, mehrere Risse im Großsegel. Und ja, es hat ihm auch keiner ein Großsegel rübergereicht, hoffe ich mal, ne? Das hast du auf der Webcam beobachtet, ne?
Nicht zu
Oder,
sehen,
Stefan?
zumal ich glaube, ich habe gestern gemeint zu hören, dass er einen 4 Meter langen Riss hat in dem Segel. Ich vermute, es gibt solche Segel da gar nicht.
Aber
Also,
solche
erstens
Geschichten, da
das.
erinnert mich dran, wenn hat er geankert da oder treibt er da rum?
Ne,
Der ankert, ne?
der ankert, ja.
Der
Ja,
ankert. Da war
genau, und
auch.
Das war die Geschichte von Bernhard Stamm, wo er ja auch da Probleme hatte, da irgendwo im Niemandsland, und dann hat er irgendwie wer war denn das? Glaube ich, irgendwelche russischen Forscher, die waren, mit denen hat er dann kommuniziert. Er musste, glaube ich, seine Hydrogeneratoren, da war doch irgendwie ein großes Thema mit der Energie. Und dann, naja, und dann war aber irgendwie, tauchten dann welche Bilder aus, wie dann welche von den Russen dann offenbar an Bord waren, oder er erzählte es, die haben dann an der Ankerleine, die wollten eigentlich nur helfen, wollten den Anker irgendwie, naja, und dann ist er disqualifiziert worden wegen Outside Assistance. Also wenn dann irgendjemand jetzt von den Kiddies da auf die Idee kommt, ey, lass mal draufspringen, wir spielen jetzt ein bisschen auf dem Boot, dann ist er halt raus. Ne?
Sag mal
Dann
ganz
ist er
kurz,
lieber raus, ja.
das fiel mir gestern an, weil ich habe zufällig gesehen, wie er einbog, also wie er da reinfuhr in den Hafen. Wie läuft das? Der darf dann für so einen Move, also sich zu verholen, darf er den Motor anschmeißen, richtig? Weil er ist nicht
Gute
reingesegelt in den
Frage.
Hafen, er ist rein motort.
Ach so, das hast du gesehen, ja, okay.
Naja.
Ja.
Ja,
Ja, wie da genau.
also ich meine, das bedeutet unterm Strich, dass er bekommt höchstwahrscheinlich eine Strafe dafür. Ich glaube, er
Ja,
fliegt deswegen
ja.
nicht ganz raus. Er kriegt eine
Ja,
Strafe, irgendwie ein paar Stunden aufgeklatscht. Im Endeffekt ist es ja tatsächlich wirklich erlaubt, im Endeffekt, dass man da tatsächlich dann den Motor anwerfen darf.
Das ist ja verblombt, und dann muss er genau sagen, wann er das Siegel da oder die Blombe löst, und ich weiß nicht, ihr kann das dann, glaube ich,
Richtig,
wieder
genau.
nachträglich wieder verblomben, ne? Und das muss er genau dokumentieren, auch mit Fotos oder Videos. Das wird
Richtig.
dann an die Rennleitung eingeschickt, und dann entscheiden die, wie die Strafe oder wie die Zeit aussieht, die er dann da draufgepackt bekommt. So war das jedenfalls bisher immer, was ich erinnere, ja.
Gut, da werden jetzt ein paar Stunden auch nichts ausmachen, ne, weil ich meine, der hängt
Nee.
jetzt eh schon lange zurück. Nächster Fall, Miku, ist ein bisschen heftiger, Louis Burton. Da habe ich mich gefragt, das ist ja ein struktureller Schaden. Er hat ja gestern noch ein Video gepostet davon.
Ja,
Da
hat
frage ich
er.
mich immer so, boah, damit noch um die ganze Welt, und zwar jetzt kommen wir erst noch die Strecken, wo es dann hart wird. Was glaubt ihr, geht das?
Also Louis Burton, also nicht Burton, sondern Burton.
Der würde
Burton.
mich
Louis
übrigens,
Burton ist.
der würde mich auch
Ja.
Stefan Baudin nennen, dann kann ich ihn auch Louis Burton nennen.
Ja, dann nenn ihn doch, wie du magst. Also Louis Burton ist im Endeffekt aber einer von den großen Bastlern. Das muss man wirklich dazu sagen. Ne? Also das ist einer derjenigen, denen man das durchaus zutraut, dass er da mit einer jede Menge Epoxid und was auch immer da jetzt notwendig sein wird, um die Risse im Deck tatsächlich wieder zuzuschmieren. Also dem traut man das zu, dass er das einigermaßen hinkriegt und dass er das gemeinsam mit seiner Shore-Crew dann auch hinterher beurteilen kann, wird es halten oder wird es nicht halten. Also er ist jedenfalls voller Elan, dass das alles klappen kann. Er arbeitet schon heftig dran, und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die stundenlang da an dieser Kleberei am Arbeiten sind. Ne? Also die Shore-Crew natürlich von weitem dabei, und er eben alleine an Bord, aber unter Anweisung seiner Shore-Crew.
Ich habe mich nur gefragt, weil ich meine, wir hatten nur letztes Mal den Fall mit Escoffier, dessen Boot im Südpazifik auseinandergebrochen ist. Und ich habe mich gefragt, so, es wird ja die Sicherheit wird ja sehr hoch geschrieben bei der Vendée. Also ich frage mich, dass das wirklich erlaubt ist, verwundert mich so ein bisschen, dass ein Boot, was strukturelle Schäden bekommt, ich sag mal, ich sag jetzt mal moderate Bedingungen im Vergleich zu dem, was noch auf die wartet, dass die das erlauben, finde ich, also ich persönlich finde es beachtlich.
Aber wo willst du die Grenze ziehen da, ne? Das ist wahrscheinlich
also,
schwierig.
Also, wenn jetzt mal irgendwie, ja, ich finde halt strukturelle Schäden. Wenn es wirklich strukturelle Schäden sind und ist, ich, so wie ich das verstanden habe, hat er auch Wassereinbruch gehabt, so ein bisschen. Also.
Okay.
Es ist am Deck. Wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht
ja,
am
ja,
Rumpf.
Genau.
Es ist am Deck. Und der Wasser
ja, so ein bisschen an der Seite auch.
Ne? Kam vom Deck her, ne?
Okay, ja, das habe ich dann falsch verstanden.
Ja, aber das geht, der Riss geht schon so ein bisschen. Ich meine, das ist ja, ich habe es mir gestern nochmal angeguckt, weil er immer von dem Jockey Pole, wie riggen die denn das Segel an? Ich habe in der Geschichte gestern nochmal rausgefunden, ein Foto oder ein Bild gesucht, wie er diesen Jockey Pole, so nennen sie es ja, das ist ja wie so ein Ausbaumer quasi für die Lehschot des großen Gennakers. Und den Ricken die da drauf, Michael, hattest ein Foto noch gemacht vom Start, ne, wie das Short-Team von genau. Irgendwem noch so ein Teil da rickt, also das war noch vor dem Start.
Bei
vor
Justine Metro war das, ja.
Bei Justine, genau. Und dann, ja. Das heißt, wenn die halt die fahren ja nicht direkt vor dem Wind, was früher Spinnaker war, sondern wenn die möglichst tief fahren wollen, aber bei leichtem Wind, dann machst du natürlich das Vorsegel, versuchst du sehr weit offen zu schoten und kommst und das Problem ist aber dann, dass ich das normalerweise, wenn du da nichts hast in Lee, dann macht ja das Achterleak quasi zu von der Genua. Das heißt, der Abstand zum Großsegel, diese, ja, manche sagen auch Düse, auch wenn das nicht richtig ist, aber der verengt sich und dann kommt da der Flow zwischen Gennaker und Großsegel funktioniert nicht mehr, ist lang. Deshalb versucht man diesen Hohlepunkt, also wo die Fox-Shot quasi angebunden ist von dem Segel, im Schothorn, von dem Vorsegel, versucht man möglichst weit nach außen zu bringen. Da haben diese Imokas schon einen riesen Vorteil, weil ja diese Outrigger haben, ne, was ja quasi die Saarlinge sind von diesem Mast, die am Boot angreifen. Das reicht denen aber dann immer noch nicht. Und dann hat er ja so einen, man muss quasi sagen, einen Spielbaum nach Lee gesetzt, um quasi dieses Schotor noch weiter nach Lee rauszukriegen, um diesen Abstand zwischen den beiden Segeln zu öffnen. Und dann ist wohl, das ist natürlich ein Leichtwind-Setup, dann hat er wohl eine ganz fette Bö irgendwie reingekriegt, aber die nicht gesehen hat. Und dadurch ist maximale Last auf dieses Vorsegel halt gekommen und hat natürlich dann auch maximale Last auf den, also auf diesen
auf den Bereich
Ausbaumer von ausgeübt Ausbaumer, und der drückt dann massiv auf das, an den Ansatzpunkt von dem, vom Rumpf und von dem Deck da und ja, da muss irgendwas passiert sein dann, ne, Michael, da waren ja die Risse, die man sehen konnte. Aber Wasser
aber hatte ich jetzt also, noch nicht um da nochmal drauf zurückzukommen, wo will man da die Grenze ziehen? Ne? Ich meine, das ist dann die Entscheidung des Skippers einfach. Ne? Der muss einfach sagen, ja, okay, ich traue das meinem Boot und mir zu, weiterhin damit zu segeln. Ist ja auch mit allen anderen Reparaturen so. Ich meine, um wieder auf den Hook zurückzukommen oder sowas.
Stimmt.
Das sind ja alles Reparaturen, die im Endeffekt, wo man nicht weiß, was wird da draus im Endeffekt. Also ich glaube, wenn der Skipper entscheidet, okay, die Reparatur, finde ich, ist gelungen und ich kann damit in den Southern Ocean, dann wird ihm keine Rennleitung das verbieten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, jetzt bin ich wieder der deutsche Bedenkenträger. Ich würde dann immer sagen, so unter welchen Zwecken stehen die Skipper? Da stehen Sponsoren mit hinten dran und sowas. Da hängen Karrieren von ab. Ich weiß es immer nicht. Ich denke halt so bei strukturellen Schäden denke ich so, oha, das Boot jetzt noch um die Welt zu segeln, finde ich heikel. Es ist halt, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es wird halt immer, ja, wenn was passiert, ist halt doof. Also dann ist halt, dann wird, kommt das auch auf den Tisch, dass gesagt wird, warum lasst ihr den weiterfahren mit so einem Boot? Also da muss ja irgendwas im Argen sein.
Genau, wie würde man das denn sonst machen? Ich meine, normalerweise, wenn du jetzt deine Yacht hast, da ist irgendwie ein Thema und sagst, darf ich jetzt auf die Ostsee rausfahren, dann würdest du sagen, oh scheiße, da ist was kaputt, dann suche ich mir einen Gutachter im Idealfall und der soll das dann beurteilen. Ne? Und dann sagt er dir, ja, go oder nicht go, oder musst du reparieren oder nee, ist egal. Man muss sich das ja bei denen ja noch viel professioneller vorstellen. Ich meine, der ist ja nicht so, dass er jetzt da auf seinem, klar, der war schon emotional da am Ende, aber es scheint jetzt nicht so eine Spielerei zu sein. Man hat ihn ja da fast heulen sehen und das Ding ist ist zu Ende. Der hat ja auch super geil gesegelt die letzten Tage. Das war somit so mein Geheimfavorit, weil er ja auch auf dem Schiff sitzt. Und dem Jungen, der ist ja schon zweimal auf seinem Schiff der Mast gebrochen. Also echt eine dramatische Geschichte, obwohl er Dritter der Vendée Globe ist. Und kam in den ganzen Saisons nicht zurecht. Und jetzt funktioniert das halt endlich. Aber der ist da dann mit seinem Handy rumgegangen, hat das natürlich alles exakt dokumentiert und wir sprachen ja eben über Kommunikation. In dem Fall hat er natürlich eine Standleitung zu seinem Team in Frankreich. Und das sind ja nun die besten Spezialisten irgendwie der Welt und die können natürlich dann auch wie Gutachter oder noch viel besser entscheiden, ist das jetzt, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Auch die Reparatur. Deshalb ist es natürlich auch für uns jetzt schwierig zu sagen, das kann man ja eigentlich nicht machen, ne? Aber du hast natürlich recht. Auf der anderen Seite steht da Druck, da stehen Sponsoren, du willst dich ohne was jetzt aufgeben und aber ist jetzt irgendwie nicht so Pi mal Daumen, so, naja, jetzt fahren wir nochmal ins Southern Ocean, mir doch egal und dann sollen sie mich alle halt retten. Aber klar, ich glaube, die klassische Frage oder die entscheidende Frage ist, wo ist die Grenze? Und klar, es geht ja jetzt auch um Versicherung und so, ne? Was macht denn eine Versicherung? Ist das Ding versichert? Und wird die jetzt, wenn das Boot auseinanderbricht, was passiert dann? Also, das denke ich schon. Ne? Aber dafür gibt es eben diese Teams an Land, die sich genau darüber jetzt, da rauchen die Köpfe.
Ich habe mich halt gefragt, ob so eine Rennleitung, ob es so einen Punkt gibt, an dem eine Rennleitung sagen kann, nö, den nehmen wir jetzt raus, das ist zu heikel, oder nee, das entscheiden die selber, meint ihr?
Ich glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich, wie Michael das sagt, ne, dass das irgendwie
was. Also in den Regeln ist es nicht festgeschrieben.
Ne? Okay. Michael, es gab noch einen Schaden, ne? Oder es gab eine. Du hattest noch irgendwas von der Schadenabteilung, ne?
Naja, Amedeo hat jetzt ganz zuletzt, also jetzt vor kurzem, hat er eigentlich gesagt, dass er vor nunmehr 3 Tagen auch einen Sonnenschuss beziehungsweise eine Patenthalse, also das, was genau, weiß ich nicht, hingelegt hat. Jedenfalls lag sein Segel und Mast eben auch auf dem Wasser. Und zwar war das wohl in einer Gewitterzone. Hat es wohl irgendwie, also seinen Aussagen zufolge aufgrund der magnetischen Wellen in der Luft hätte seine Elektronik versagt. Und naja, also ich möchte mal so sagen, es war wohl definitiv ein Gewitter im Spiel und die Elektronik hat insofern versagt, dass der Autopilot dann einfach gesponnen hat und er war gerade am Schlafen und dann hat sich das Ding hingelegt und es sind aber keine Schäden am Segel oder sonst irgendwie zu vermelden gewesen, nur er muss jetzt eben in der Elektronik, an der Elektronik arbeiten, da gab es einige Probleme. Die Shore-Crew hat wohl auch vermutet, dass eventuell ein Blitz eingeschlagen sei, aber ganz so schlimm war es dann doch wohl doch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, eine etwas undurchsichtige Geschichte. Aber er ist ganz stolz darauf, dass er den einen oder anderen elektronischen Part da schon selbst repariert hat. Also er behauptet von sich, er sei alles bloß kein Reparierer, also eben nicht so ein MacGyver, sondern
der ist Journalist,
er,
ne?
Lässt eigentlich alles von seiner Crew machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er ist tatsächlich jetzt wieder gut dabei, in Anführungszeichen, und er freut sich einer Elektronik, die halbwegs funktioniert.
Wir haben noch Hörerfragen und da kann man gleich darauf hinweisen, dass am Wochenende relativ viele Fragen reingekommen sind, also relativ klar. Und zwar haben wir jetzt gesagt, ihr könnt immer eure Fragen stellen in den Kommentaren auf Segelreporter, immer unter dem Artikel des letzten Podcasts. Ne? Das ist ja Kommentarfunktion, dann könnt ihr die Stellen dann beantworten. Ich fange mal mit Miku an, weil der da, glaube ich, eine Geschichte für uns hat. Wieder eine Kollaborateur, Agent,
nein, überhaupt
nicht. Lorient-Geschichte, nicht?
Lies erstmal die Frage vor.
Christian Lindner hat gefragt, wie die Regel umgesetzt wird, dass die Teilnehmer auch bei der Analyse des Wetters und der Ausarbeitung des Routings keine Hilfe von außen nutzen dürfen. Sprich, wie wird eigentlich sichergestellt, dass von außen bei den ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, ich meine, die gucken Rugby-Spiele über Starlink, du kannst ja im Grunde dir alles angucken und alles irgendwie checken und kommunizieren? Wie wird sichergestellt, dass das nicht so ist, weil es ja nicht gemacht werden darf?
Ja, also dazu ist zu sagen, Überschrift über alledem, es läuft alles auf eine Art von Ehrenkodex hinaus unter den Seglern. Es gibt wahrscheinlich mehrere Dutzend Möglichkeiten, die Vorschriften, die eigentlich sehr, sehr schwammig sind, weil sie auch gar nicht präziser sein können, zu umlaufen. Tatsächlich ist es so, dass die Regattaleitung erwartet von den einzelnen Teams, den Shore-Teams, beziehungsweise halt eben auch von den Skippern und Skipperinnen, dass sie die Kommunikation transparent machen. Das heißt also, dass die Regattaleitung jederzeit auf die Kommunikation Zugriff hat und eben auch nachhaken kann und nachschauen kann, ob da eventuell neben den erlaubten Informationen zum Thema Reparatur oder eben auch Notfall, beispielsweise wenn jemand sich verletzt hat oder sowas, dass dann da keine versteckten, in Anführungszeichen, Informationen, beispielsweise zum Wetterrouting oder sonst irgendwie was gegeben werden. Das ist erstmal angesagt. Ich kann eine ganz kleine und mach's wirklich kurz eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich war beim Boot-Captain von Thomas Rouillon zum Essen eingeladen und da hab da mitgekriegt, wie die Kommunikation zwischen Thomas Rouillon und eben dem Boot-Captain stattfand, als Thomas so eine Art von leichtem Wassereinbruch hatte. Das ist ja am Anfang mehrfach kommuniziert worden, hier auch bei uns bei SR, dass tatsächlich Thomas schon in der ersten Nacht bis zu den Knöcheln im Wasser stand in seinem Segelraum. Und ich habe da auch ein Video zugesehen, das der Thomas eben seinen Boot-Captain geschickt hat. Und das war tatsächlich so, es war eine beängstigende Situation, wurde aber letztendlich dann gelöst durch einen Pumpeneinsatz. Das Wasser war relativ schnell wieder draußen. Und man hat dann eben gesehen, dass es nur ein relativ kleines Löchlein ist, was dann doch tatsächlich gestopft werden muss. Gehen wir jetzt mal nicht auf die Reparatur als solche ein, sondern auf die Kommunikation. Und das war also tatsächlich so, dass der Boat Captain klare Instruktionen seinem Thomas zugeschickt hat. Und das ging immer grundsätzlich erstmal zur Regattaleitung. Das war am frühen Abend, also die war zugegen, wurde vorher informiert, Achtung, da geht jetzt gleich was los, wir schicken was hin und her. Und der Boat-Captain war tatsächlich so vorsichtig, dass er alles, bevor es zu Thomas geschickt hat, auch tatsächlich erstmal der Regattaleitung geschickt hat, die abgenickt hat und dann ist es erst weitergeschickt worden. Er hat allerdings betont, das muss so nicht sein. Er ist nur eben super vorsichtig, weil er halt alles, was irgendwie ein bisschen kompromittierend sein könnte, von seinem Skipper fernhalten möchte. Und die hatten ja Zeit, also es war ja nicht so, dass der Thomas sofort reparieren würde, weil das Wetter dazu zu schlecht war. Und insofern haben sie sich für die Kommunikation als solche Zeit gelassen und konnten diesen Umweg dann auch tatsächlich gehen. Das war ganz witzig, weil man eben das tatsächlich auch mal so erlebt hat, was da an Kommunikation stattfinden kann. Also die haben wirklich, so wie wir WhatsApp untereinander austauschen, so läuft das da auch ab. Also es läuft ganz normal über den Kanal.
Gut, wir haben noch eine Frage, um es nicht zu lange zu machen heute. Und zwar kann die Carsten vielleicht beantworten. Und zwar hat jemand gefragt, warum die Kapverden eigentlich komplette Extrusionszone sind und ob das neu ist. Ich meine auch, letztes Mal war es glaube ich nicht, dass du da rumfahren musst, ne?
Ja, ich glaube auch, das war in dem Fall nicht. Diese Zonen meines Wissens kamen so, diese Sperrzonen, die kamen auf schon beim Ocean Race, da wurde da viel drüber diskutiert. Und das sind Zonen, die wollen, ja, wie haben wir das genannt?
Diversität, Biodiversität.
So Diversität, heißt genau. Dass wer oder was auch geschützt werden soll, und nämlich Tiere. Und es wissen ja, die großen, hohen Geschwindigkeiten der Boote, die sind dazu angetan, schon mal Kollisionen zu verursachen mit, man sagt Wal, aber es gibt auch viele andere Kugelfische, habe ich schon mal Diskussionen gesehen. Wir haben auch schon mal Bilder gesehen, wo ein Hai so am Ruder hängt. Das ist natürlich in der Nähe von so einer Inselgruppe größer, die Gefahr, und deshalb hat man das inzwischen mehr ausgeschlossen. Natürlich auch, um die Skipper zu schützen, weil keiner will mit Vollspeed irgendwie auf einen schlafenden Wal treffen. Und das ist neu, und hat auch damit zu tun, dass solche Regatten mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, gerade im Hinblick auf Umweltschutz und Meeresschutz, Tieresschutz. Und da haben wir gesagt, okay, fahren wir einfach, müsst ihr einfach mal außen rumfahren, weil früher war es ja schon spannend, die sind ja teilweise zwischen den Inseln durch, und in diese Zone ist jetzt neu. Aber wir hatten es eben auch schon bei den letzten Transatlantik-Regatta. Und eben ein großes Thema war tatsächlich, vielleicht hat es auch damit zu tun, bei dem Ultim Race um die Welt, das war ja letztes Jahr über die Bühne gegangen. Und da sind ja alle, anders als bei der Vorney Globe, sind das die Segeln ja mit den 100 Füßern, ist es nicht komplett verboten, an Land zu gehen, so Stops, auch Reparaturstops auszuführen im Schadensfall. Und alle der, ich glaube, 6 Boote, 5 Boote mussten Stops einlegen auf dem Weg um die Welt, brauchten allerdings auch nur rund 50 Tage. Aber da wurde dieses Thema plötzlich allgemein diskutiert, dass, sind jetzt diese Boote sind die Walkiller, und das kam dann Umweltorganisationen haben sich gemeldet und haben dieses Thema aufs Tapet gebracht. Und insofern ist man da relativ nah dran inzwischen an dieser Problematik, und das ist, glaube ich, ein Ergebnis, dass man einfach sagt, okay, wir bauen jetzt so ein paar Schutzzonen ein. Ja.
Dann habe ich noch eine Frage gekriegt und eine Anregung, die ich jetzt beantworte, weil das nämlich in die Thema Küchenpsychologie reingeht. Und ich mit der Beantwortung oder das darauf eingehen auf diese Frage auch diesen Podcast schön beenden lassen kann. Es ging nämlich um die Frage, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, so Boges wohnliche Ecke. Da hat jemand angemerkt, dass, ja, das glaube ich auch ein wichtiger Faktor ist, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber er natürlich auch an den Tagen vor dem Start den anderen Skippern zeigen konnte, die dann noch mit Akkuschraubern und das Boot noch optimiert haben. Guck mal hier, ich bin schon fertig, wir machen jetzt schöne Ecken mit Holzvertäfelung und Feuerchen.
Du meinst, dass durch diese...
Dass die einfach gezeigt haben in den letzten Tagen vorm Start, so guck mal, ihr müsst alle noch, die haben wir alle noch wild geschraubt wohl an den Booten, so habe ich es gehört, und gemacht und getan, so. Und alle haben sich vorbereitet, und ja, die hatten da Späßchen, die hatten das Boot schon so lange fertig, und er hat ja auch immer gesagt, ich bin der bestvorbereitete Skipper, und dass er damit nochmal untermalt, ich bin wirklich am besten vorbereitet, guck mal, wir können jetzt so Späßchen machen, wie hier Holzfolie reinkleben.
Ja. Ja klar, wobei, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das ist schon mehr als Späßchen, ich finde das auch, aber definitiv, ob er es jetzt extra deshalb jetzt nochmal so bewusst betont hat, aber es ist natürlich eine totale Stärke, dass er so ein Team um sich versammelt hat und so früh eben fertig ist. Es wurde ja auch viel diskutiert, wieso war er nicht bei der Pressekonferenz, er war ja ganz lange gar nicht da. Er musste sich da gar nicht zeigen, wenn andere noch auf den letzten Moment da noch irgendwie Kohle zusammensammeln oder auch schon ihre nächsten Projekte vorbereiten, weil sie sich den Sponsoren zeigen. Das muss er alles gar nicht. Das ist wirklich, und das stimmt auch. Das hat mich eher gewundert, dass er es so klar formuliert hat und so, dass er eben schon so weit ist. Aber es ist natürlich ein Zeichen von immenser Stärke und auch Gelassenheit. Das ist, alles ist fertig. Ich meine, ich komme das auch bei jeder. Das vergleiche ich mal mit dem anderen. In Anführungsstrichen normalen Regattasegeln, da gibt es dann Leute, die ganz spät eben jetzt zur Wochenendregatta kommen, eben noch hektisch abladen und vielleicht dann noch geht was kaputt, und es ist immer es geht immer um Gesamtprojekt, wie gut vorbereitet ist man, und das ist natürlich bei so einer Vendée Globe ja noch viel wichtiger, weil das dann eben ein Schaden kann, ein Ausfall sein, und wenn du dann allen zeigst, ja, ich mache jetzt hier mir noch ein bisschen Feuerchen oder lass mich überraschen, von meinem Team irgendwie einbauen, dann ist das natürlich auch eine Stärke. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt bewusst deshalb betont hat, sondern dass es einfach so ist. Ne? Also er ist einfach eins der am besten vorbereiteten Teams, wobei er bezieht das immer darauf, dass er eben schon das Ocean Race auf hohem Niveau gesegelt hat und da unten im Southern Ocean eben keine Angst haben muss. Und das hat auch und die meisten Meilen mit dem Schiff eben schon absolviert hat. Das hat, glaube ich, auch damit viel zu tun. Aber nee, also das ist schon Vorteil.
Dann hat, dann habe ich rausgefunden, direkt nach der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wer eigentlich derjenige ist, der in unserem Podcast hört, nämlich meine Frau Anja. Die hat den nämlich gehört und hat mir darauf angesprochen, die ist ja in der Architektur tätig und die hat mir schönen Artikel geschickt, ist dieses Wohnlichtmachen gab schon zu Sowjetzeiten in den Raumkapseln. Ist kein Witz. Es gibt einen ganz tollen Artikel, Schöner Wohnen im Weltraum in der Zeit aus 2014. Das Galina Balaschowa, die hat wirklich aus diesen Gründen, damit sich diese Kosmonauten, hießen sie ja, im All auch, so, damit die so ein bisschen Behaglichkeit haben, hat die da so Landschaftsporträts, also diese Sowjetkapseln müssen total schön eingerichtet worden sein, aus Gründen, die hat das ja nicht zum Spaß gemacht, sondern die ist ja auch so beauftragt worden, damit die nicht die Nerven verlieren, damit es denen gut geht. Und damit kann man ja diese Folge gut beenden. Man kann ja sagen, mein Gott, Boris, auch wenn du jetzt irgendwie auf Platz 30 bist und 250 Seemeilen hinterher, guck dich um, du hast es echt gemütlich.
Wobei, ich glaube tatsächlich, nochmal zur Platzierung, klar, Platz 30, aber ich glaube eben aktuell liegt der Real so auf so knapp Platz 16, also die anderen, die muss man da rausrechnen, glaube ich, die jetzt immer nochmal weiter südlich geführt werden, aber ja, aber ist ja trotzdem nicht da, wo er sein will. Ich glaube, der Rückstand ist halt jetzt von über 200 Meilen, das ist so sein Thema, 250 Meilen, das findet er nicht so cool, aber ja, wunderschön.
Mal gucken, wo er das nächste Mal liegt, wenn wir uns sprechen. Wenn die Hörer wissen wollen, wann wir uns sprechen, Abo dalassen. Morgen treffen sich Carsten und ich zu einem regulären Podcast. Wir machen Podcasts rund um die Uhr, ne?
Mhm. Also was ist der reguläre ist, alle 14 Tage.
Alle 14 Tage, ja, kommt ja der reguläre. Und genau, den machen wir morgen wieder. Mal gucken, ob wir es schaffen, nicht über die Vendée zu sprechen.
Ja.
Wahrscheinlich schaffen wir es. Euch sage ich danke. Und wir sprechen uns. Bis bald. Ciao, ciao.
Jo, tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Bye.
Segelreporter. Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com